Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 15. September. Wir Deutschen und der Humor. Neuerdings eine schwierige und auch schillernde Beziehungsgeschichte. Als die Welt noch einfach war, da ließ sich das nationale Witzgut auf einen simplen Nenner bringen: Klimbim.
Klimbim ist unser Leben und ist es mal nicht wahr.
Dann mach ich mir einen Schlitz ins Kleid und find es wunderbar.
Klimbim.
Keine gesellschaftliche Gruppe, die verschont wurde. Der Ostfriesenwitz, der Blondinenwitz, der Beamtenwitz, Unterabteilung, der Lehrerwitz. Ein Prosit der Geselligkeit. Deutschland war immer mehr Didi Hallervorden und Otto als Loriot und Werner Schneider. Aber der flache Witz und die geistreiche Komik führten eine stille Zweierbeziehung. Und damit genau ist jetzt Schluss. Es wird nichts mehr verziehen und schon gar nicht der falsche Witz, wie Barbara Schöneberger jetzt erfahren musste, weil sie einen Witz über die Umbenennung der Zigeunersoße gewagt hatte.
Früher gab's Buffet, heute gibt's gar nichts. Ich kann's jetzt schon mal verraten. Das war nämlich das Erste, wonach ich mich erkundigt habe. Gut, ja, früher durfte man natürlich auch Zigeunersoße sagen. Darf man gar nicht mehr, heißt jetzt Soße ohne festen Wohnsitz.
Der Zentralrat der Sinti und Roma ist auf der Zinne und selbst das humorbegabte Deutschland fragt sich, ist das noch lustig oder kann das schon weg? Anke Engelke kam ihren Kritikern jetzt zuvor. Sie verkündete, dass sie aus heutiger Sicht ihre Interpretation von Ricky, das war eine der Sängerinnen der Band Tic-Tac-Toe, nicht mehr aufführen würde. Gestern fand sie die gespielte Dusseligkeit von Ricky komisch.
Pass auf, Ricky, ich zeig dir jetzt mal, wie man einen Song aufnimmt. Hä? Also, Ricky, auf drei.
Wie auf drei? Ich dachte, du nimmst das Ganze auf CD auf.
Ricky, tu einfach, was ich dir sage. Hä?
Komisch, das sagen immer alle Männer zu mir.
Also, wenn ich bitte sage, dann fängst du einfach an. Hä? Und bitte.
Danke.
Und heute findet Anke Engelke sich im Rückblick selbst geschmacklos. Als Ricky wird es sie nie wieder geben, sagt sie. Wacker hingegen verteidigt Lisa Eckert ihre Provokationen, die mit dem Antisemitismus spielen, ja, bis dicht an die Grenze des guten Geschmacks und vielleicht auch darüber. Entscheiden sie selbst.
Weinstein, Polanski, Ellen. Geborener Ellen Königsberg. Finden Sie dieses MeToo nicht auch antisemitisch? Es ist ja wohl nur gut und recht, wenn wir den Juden jetzt gestatten, ein paar Frauen auszugreifen. Mit Geld ist ja nichts gut zu machen. Ich meine, den Juden Reparationen zu zahlen. Das ist wie Didi Mateschitz ein Red Bull auszugeben.
Verwirrend, diese Debatte. Verwirrend, aber womöglich nicht überflüssig. Was denken Sie? Muss alles sagbar sein, zumal in der Satire? Oder aber gilt es den anderen, den anders Aussehenden, den anders Fühlenden, mit Vorsicht zu behandeln? Kommt also erst der Respekt und dann der Humor. Ihre Meinung bitte. Unsere Telefone sind freigeschaltet. Die Rufnummer lautet 030 für Berlin 549093 7. Berlin 549093700. Ich freue mich auf Ihre Meinung. Unsere weiteren Themen heute. Zusammen mit der Pioneer-Chefredaktion schauen wir auf die Ergebnisse der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen. Sie hören dazu unter anderem den Mainzer Historiker Professor Dr. Andreas Rödder.
Was Armin Laschet angeht, zeigt das Wahlergebnis in Nordrhein-Westfalen, er ist weder der Loser, zu dem er runtergeschrieben worden ist, noch ist er die Lichtgestalt, zu der manche ihn vielleicht jetzt wieder hochschreiben.
Und den Politikwissenschaftler Professor Karl-Rudolf Korte.
Der Merkel-Malus, den es gab seit 2015, ist zu einem Merkel-Bonus geworden.
Und Sie hören heute Morgen wirklich ungewöhnliche Musik, inspiriert von niemand Geringerem als Ludwig van Beethoven. In der Hauptstadt ist der Teufel los. Die politischen Parteien beugen sich über das Wahlergebnis der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen. Das als Testwahl für Koalitionen und Konstellationen gilt, aber natürlich auch als Barometer für die Vorsitzenden und solche, die es erst noch werden wollen. Und welch Wunder, die Parteistrategen kommen zu höchst unterschiedlichen Schlussfolgerungen. Aber zu welchen? Zusammen mit The Pioneer-Chefredakteur Michael Bröker und seinem Stellvertreter Gordon Ripinski sortieren wir jetzt diese neue Unübersichtlichkeit. Fangen wir doch bei den Wahlgewinnern an. Michael, was ist die Lehre für die CDU aus diesem Wahltag?
Ja, Gabor, die CDU nimmt aus Nordrhein-Westfalen doch vor allem zwei Botschaften mit. Eine, sie ist noch Volkspartei, vor allem in den ländlichen Räumen. Nehmen wir mal den Niederrhein oder im Sauerland oder in Westfalen ist die CDU die prägende, die dominante Kraft. Und ihr Chef, der Landesvorsitzende Armin Laschet, kann natürlich jetzt auch im parteiinternen Wahlkampf sagen, dass er Wahlen gewinnen kann, ja sogar in der Corona-Pandemie Wahlen gewinnen kann. Also Armin Laschet, zweite Botschaft, ist im Rennen um den CDU-Vorsitz zwar abgeschlagen, aber noch lange nicht abgehängt. Aber stimmt das eigentlich, dass Armin Laschets Kurs der Mitte der entscheidende Faktor für die Wahlen war? Das habe ich den Mainzer Historiker, Buchautor und Konservatismus-Experten Andreas Rödder gefragt.
Tatsächlich haben wir ja schon seit einiger Zeit in den Meinungsumfragen festgestellt, dass Corona die Mitte stärkt. Aber die Frage ist, ob das wirklich ein nachhaltiger Generaltrend ist. Nordrhein-Westfalen gibt ein Signal, dass dem tatsächlich so ist. Aber ein Wahlergebnis der AfD von 5% darf natürlich auch nicht aus dem Blick verlieren, dass die AfD in Nordrhein-Westfalen traditionell schwach ist. Auf der anderen Seite erleben wir ja eine Extremisierung der Ränder, wie das in der Cancel Culture auf der einen Seite der Fall ist und auf der anderen Seite in den Berliner Anti-Corona-Demonstrationen und ihren Ausschreitungen. Wir haben also eine Stabilisierung der Mitte auf der einen Seite, im selben Moment aber Tendenzen einer Extremisierung der Ränder.
Das ist sehr interessant, weil auch Armin Laschet sich ja bestätigt sieht und er sagt, vielleicht hat jetzt jeder in der CDU verstanden, der Weg von Maß und Mitte ist der einzig richtige und dieser Kurs wird bestätigt. Sie sagen, diese Richtungsentscheidung ist eigentlich noch nicht getroffen?
Ja, jetzt ist natürlich so ein Begriff wie Maß und Mitte ein Begriff, den eine bürgerliche Partei immer für sich in Anspruch nehmen wird. Und insofern ist auch dieser Begriff, wie ihn Armin Laschet verwendet, Teil eines politischen Deutungskampfes. Dass die CDU die Mitte ist, das ist ein Topos, den die CDU eigentlich seit ihrer Gründung bekleidet. Das ist eine politische Parole, bei der immer die Frage ist, was steht eigentlich konkret dahinter? Die Union hat einen riesigen thematischen und inhaltlichen Stau. Angela Merkel hat ja regiert durch erfolgreiches, ruhiges, pragmatisches Krisenmanagement unter Verzicht auf inhaltliche Richtungsdiskussionen und auf politische Strategie. Die CDU hat an sich Bedarf an Richtungsklärungen für all die Fragen, die in den 20er Jahren auf die CDU und auf das Land zukommen.
Strategisch könnte man aber doch Laschet recht geben, indem man sagt, naja, die Menschen finden Angela Merkel gerade sehr gut, sie ist so populär wie nie zuvor. Warum sollte sich Armin Laschet in seinem parteiinternen Wahlkampf überhaupt von ihr abgrenzen?
Es ist ja auch gar nicht gesagt, dass Armin Laschet sich von ihr abgrenzen würde, wenngleich auch da wir wieder diese irren Volatilitäten, diese Achterbahnfahrt der Popularität in den öffentlichen Meinungsauseinandersetzungen beobachten. Wenn Sie sehen, wo Angela Merkel in den Umfragen im Februar stand und wie sie dann durch Corona wieder hochkam, wenn Sie dann sehen, wie Armin Laschet am Anfang hochgejubelt wurde in der Corona-Krise, dann wurde er runtergeschrieben, jetzt ist er wieder da. Also ich finde, zunächst einmal, was Armin Laschet angeht, zeigt das Wahlergebnis in Nordrhein-Westfalen. Er ist weder der Loser, zu dem er runtergeschrieben worden ist, noch ist er die Lichtgestalt, zu der manche ihn vielleicht jetzt wieder hochschreiben. Also auf dieser Achterbahnfahrt dieser Popularitäten und der Inszenierungen von Herrn Chiemsee bis Oberhausen enthebt das die politische Landschaft, die Parteien und die CDU nicht der Frage, dass sie politische Konzepte für die großen Fragen erarbeiten, vor denen unser Land steht. Leider kommt das in diesem hochgejatzten öffentlichen Meinungsklima insgesamt viel zu kurz.
Das sagt also Andreas Rodder. Aber um sich ganz sicher zu sein, wie das nun ist mit dem Krisenmanager Armin Laschet und dem Liebling der Basis Markus Söder, habe ich auch noch bei Karl Rudolf Korte durchgeklingelt. Der Mann ist Politikwissenschaftler, Armin Laschet-Kenner und kommt aus Duisburg. Hier hören Sie seine Einschätzung.
Politik ist ja im Moment dabei, auch Leben zu retten.
Insofern ist die Achtung der Politik und der Politiker höher als sonst. Und Laschet mobilisiert durch Integration, anders als der Sauerländer, der eher durch Polarisierung versucht, am Ende zu mobilisieren. Insofern ist ein anderes Konzept. Laschet hat es mit die Mitte umschrieben, aber dahinter steht eben eine Integration der verschiedenen Flügel und Ausrichtungen der Union. Und der Integrationstagesweltmeister Laschet wurde bestätigt.
Da hat sich doch was verändert, Herr Korte, oder? Die Nähe zur Kanzlerin ist parteiintern inzwischen vielleicht sogar gewinnbringender als die Distanz und das vielleicht auch Reformieren ihrer Ära.
Ja, der Merkel-Malus, den es gab seit 2015, ist zu einem Merkel-Bonus geworden. Und in den entscheidenden Fragen der Flüchtlingsdramaturgie hat Laschet ja immer zu Merkel gehalten. Das zeigt nach wie vor die Verbindung, die er auch zu Merkel hat. Und das zahlt sich im Moment auch auf seinem Mobilisierungskonto ein.
Die CDU dominiert also und die FDP, der kleine Koalitionspartner in Nordrhein-Westfalen, die dümpelt weiter im 5%-Nirvana. Christian Lindner, der Parteichef, findet das alles gar nicht so schlimm und twitterte brav einen Glückwunsch an Schwarz-Grün und betonte, dass das bei den Wahlen doch ganz okay sei im Vergleich zu den letzten Kommunalwahlen. Dass die Liberalen aber auch zweistellig können, das zeigte in Nordrhein-Westfalen das Vorstandsmitglied Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Mit einem humorvollen und sehr profilierten Wahlkampf erreichte die OB-Kandidatin in der Landeshauptstadt 12%. Mehr als ein Achtungserfolg. Was kann die FDP also von ihr lernen? Das habe ich die 62-Jährige gefragt.
2017 waren die Freien Demokraten und die Grünen gleich auf. Die Freien Demokraten waren sogar im Bundestag 2017 noch deutlich stärker als die Grünen. Und seitdem, das muss man einfach sehen, ziehen die Grünen uns davon, sei es auf Bundes-, auf Länderebene und eben auch auf kommunaler Ebene, wie wir gerade bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen gesehen haben. Und es gibt eine Menge liberale Wählerinnen und Wähler, die mit ihrer Stimme jetzt nicht so richtig wissen, wohin. Wir haben viele davon in Düsseldorf gehoben. Und das ist auch wichtig, bevor diese Stimmen uns in der Zukunft verloren gehen.
Den Hinweis auf die breite Teamaufstellung dürfte sicherlich auch Christian Lindner im Hans-Dietrich-Genscher-Haus aufgenommen haben. Aber was sagt eigentlich die Jugend? Das wollte ich von Benedikt Brechtgen wissen. Der Mann ist 21 Jahre alt, Kreisvorsitzender der Julis in Recklinghausen und hat durchaus eine profilierte Meinung.
Ich finde die Reaktion auf die Wahl genauso schlimm wie die Wahl an sich, wenn Christian Lindner sich danach hinstellt und sagt, dass das ja alles nicht so schlimm sei, wenn man immerhin noch besser dastünde als 2014 bei der Katastrophenwahl, dann zeigt das wirklich einen absoluten Unwillen, sich damit zu beschäftigen, warum die FDP in diesem Umfrageloch ist. Denn es war ja nicht nur eine lokale Wahl, die hat auch den Bundestrend ziemlich genau widergespiegelt. Und wenn die FDP sich nicht wirklich mal endlich auf ihre Kernthemen wieder konzentriert und auch mal ein bisschen mutigere Forderungen stellt, dann glaube ich wirklich, dass die Bundestagswahl 2021 ein böses Erwachen werden kann.
Einmütigkeit herrscht im politischen Berlin natürlich bei dem ganz klaren Gewinner dieser Kommunalwahl, den Grünen. Was heißt das Ergebnis jetzt für die Ausrichtung im Bund? Damit hat sich mein Kollege auseinandergesetzt. Damit gebe ich rüber zu Gordon Ripinski.
Ja, Michael, die Grünen haben vor allem eins bewiesen. Das Ende des Umfragehochs zu Beginn der Corona-Pandemie mündet nicht in einen Abschwung, sondern es endet auf einem ziemlich komfortablen Hochplateau. Bei 20% landeten die Grünen jetzt durchschnittlich und das in einem Bundesland, das eigentlich immer fest zwischen konservativen Christen und sozialdemokratischem Arbeitermilieu aufgeteilt schien. Ich habe die grüne Landeschefin Mona Neubauer mal gefragt, was das Erfolgsgeheimnis ihrer Partei war.
Das wird belohnt, dass man in gerade herausfordernden Zeiten mutig in die Zukunft blickt, die Themen, die die Menschen beschäftigen, ernst nimmt, dann Vertrauensvorschuss für NRW, für die Rathäuser bekommen und den jetzt in Gestaltung umzusetzen. Darum wird es jetzt gehen.
Das positive Zukunftszugewandte ist also möglicherweise ein Vorteil gegenüber der SPD. Aber es ist auch noch immer die Bedeutung eines besonderen politischen Themas, von dem die Grünen seit Beginn der Fridays-for-Future-Bewegung profitieren. Und wir hören mal Ex-Gewerkschaftschef Frank Bsirske. Der will ja für die Grünen im kommenden Jahr in den Bundestag einziehen, was er uns gesagt hat.
Die Grünen zeigen Flagge. Die Klimakrise nimmt beängstigende Ausmaße an und schreitet ungebremst weiter voran. Und das ist eine Menschheitsbedrohung. Zum ersten Mal In der Geschichte ist die Menschheit als Gattung bedroht und das ist eine Riesenherausforderung.
Ja, und was des einen freut, ist des anderen leid. Die AfD hat mit 5% Stimmenanteilen ihr Ergebnis zwar verdoppelt im Vergleich zum letzten Mal, ist aber natürlich dennoch weit unter dem geblieben, was sich die Partei erhofft hat. Und offiziell stellten die Verantwortlichen natürlich die positiven Seiten des Ergebnisses raus. Hören wir mal Landeschef Rüdiger Lukassen.
Dann komme ich schon zu dem Ergebnis, dass wir von der Schwäche der SPD auch profitieren, gerade in Dortmund, in Duisburg, Marxloh, wie auch in Gelsenkirchen.
Kommunalwahlen sind ja oft die Möglichkeit für Wähler auch mal zu experimentieren und auch die Wahlbeteiligung ist ja insgesamt geringer als bei anderen Wahlen. Das alles sollte der AfD eigentlich zugutekommen, ist es aber nicht. Ja, und du, Gabor, hast dich jetzt der Frage gewidmet, warum die SPD mal wieder eine Wahl verloren hat.
Danke, Gordon. Die SPD verliert vor allem deshalb, weil sie alles tut, um ihre Stammwähler zu erschrecken. Ihre Stammwähler sind nämlich, auch dank der SPD-Kanzler Brandt, Schmidt, Schröder, die groß gewordenen kleinen Leute. Die Facharbeiter, die Eigenheimbesitzer, die Menschen, die für ihre Altersvorsorge in Fonds und Aktien investieren. Kurz, jene Menschen, die Bodo Hombach einst die neue Mitte nannte. Und diese neue Mitte wird vorsätzlich vergrault, seit vielen Jahren schon. In Berlin weiß man, wie das geht. Der regierende Bürgermeister über das Lieblingsprojekt seines rot-rot-grünen Senats, den Mietendeckel. Ein Mietendeckel aus Beton, der alle Renditeberechnungen einer Immobilieninvestition über Nacht zunichte macht.
Wir haben dann ein Mietendeckel gesetzt, das ganz eindeutig regelt, dass die Mieten in den kommenden 5 Jahren eingefroren werden, dass es einen echten Mietenstopp gibt.
Der Juso-Chef und Königsmacher der beiden SPD-Vorsitzenden bringt, wo man schon beim Erschrecken ist, die Verstaatlichung von BMW ins Spiel. Die Familie Kladden wird im Interview mit der Zeit zum SPD-Hassobjekt. Zu viel Verantwortung, zu viel Macht, zu viel Profit. Bei allen Familienunternehmern, früher übrigens eine Kernklientel der Schröder-SPD, stellen sich die Nackenhaare auf. Kevin Kühnert, Ihre Erklärung bitte.
Warum Leute wie Frau Klatten oder Herr Quandt, denen die Hälfte von BMW gehört, 1,1 Milliarden Dividende im letzten Jahr bekommen, warum die also in einer halben Stunde, in jeder halben Stunde, so viel verdienen wie ein normaler Polizeibeamter in einem ganzen Jahr. Das hat für mich mit Leistungsgerechtigkeit nichts zu tun und ich finde es völlig legitim, das zu hinterfragen. Dafür muss kein Unternehmen aufgelöst oder verstaatlicht werden oder sowas, darum geht es mir nicht, sondern es geht einfach um Gerechtigkeitsfragen.
Mit Saskia Esken hat diese SPD eine würdige Vorsitzende gefunden. Sie redet die Leistung der eigenen Minister schlecht, wo sie nur kann. Die Große Koalition ist am Niedergang der SPD schuld. Na klar.
Die GroKo, da kann man gar nicht von begeistert sein. Das ist immer eine Notlösung, eher ein Unfall, als dass es der Normalfall sein soll. Und deswegen sind wir ja auch jetzt in so einer Lage, glaube ich.
Wer eine solche Vorsitzende hat, braucht keinen politischen Gegner mehr. Für den nächsten Parteitag bietet sich da als Erkennungsmelodie doch nur eines an, die Rocky Horror Picture Show.
Just a jump to the left.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Der Machtpoker um TikTok scheint geklärt. Die lang favorisierte Übernahme von Microsoft und Walmart ist offenbar vom Tisch. Jetzt kommt das kalifornische Unternehmen Oracle zum Zuge. Aber ob das nun wirklich schon sicher ist, das frage ich jetzt sicherheitshalber unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski, die wohlbehalten aus dem Urlaub zurückgekehrt ist. Willkommen zurück. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Danke, Gabo, und guten Morgen.
Sind da jetzt wirklich alle Hürden aus dem Weg geräumt? Und warum, Sophie, scheint es jetzt auf Oracle zuzulaufen und nicht mehr auf Microsoft?
Das ist die wichtigste Hürde aus dem Weg geräumt, würde ich sagen, nämlich die des Weißen Hauses, die Zustimmung. Es geht bei der ganzen Geschichte auch sehr deutlich um Vitamin B. Also die Beziehungen zwischen Oracle, sowohl dem Gründer als auch dem CEO, zum Weißen Haus, zu Trump sind sehr stark eben. Larry Ellison, der Gründer von Oracle, der ist ein lautstarker Trump-Supporter, hat auch die Trump-Kampagne in 2016 teilweise mitfinanziert und sie unterstützen eben jetzt auch die 2020-Kampagne. Kurzum, die Verbindung ist einfach eng und stabil.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass die Post erst jetzt die Briefzustellung reduziert. Der gute alte Brief wird nur noch an 5 statt wie bisher an 6 Tagen zugestellt. Die Folge, private Briefkästen bleiben dann montags leer, so zumindest der kühne Plan. Längst überfällig, denn seit Jahren sinkt die Zahl der privaten Briefe. Jedes Jahr um 2-3%. Und wenn die Digitalisierung doch mal greifbar ist, dann auf diesem Feld. E-Mail, WhatsApp erreichen längst auch Oma und Opa. Und die von der Briefzustellung frei werdenden Ressourcen fließen dann doch hoffentlich in die Paketzustellung, denn da staut es sich gewaltig. Willkommen im 21. Jahrhundert, liebe Post.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Was mich wirklich überrascht hat, dass es so lange dauerte, das wunderbare Vorhaben von Susanne Kessel aus Bonn Realität werden zu lassen. Denn schon vor 7 Jahren hatte die Pianistin die Idee, Ludwig van Beethoven zum 250. Geburtstag auf eine ganz besonders würdige Art zu würdigen. Sie wollte 250 Musiker aus unterschiedlichsten Genres dazu animieren, ein Geburtstagsstück für Beethoven auf dem Klavier zu komponieren. Es gab keine Regeln, außer das Stück sollte nicht länger als 5 Minuten sein. Und natürlich inspiriert von dem Genie aus ihrer Heimatstadt Bonn. Vertreter aus dem Jazz, aber auch Filmmusiker und sogar Komponisten für Kinderlieder haben sich an diesem Experiment beteiligt. Und herausgekommen sind Kompositionen der unterschiedlichsten und auch der merkwürdigsten Art. Manche sind ziemlich nah dran am großen Meister. Und andere zupfen und zerren am Piano, dass es einem leid tun kann. Eine große Idee und eine wunderbare Ehrung. Aber vielleicht wurde das Ganze ja in ironischer Absicht nur deshalb veranstaltet, damit wir sehen und hören. Dieses Original lässt sich nicht übertreffen. Beethoven, Musikalität in seiner Finalität. Ich wünsche Ihnen einen ausgeruhten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.